Im August gab es in meinem Alltagsleben echt einen etwas überstürzten Umbruch, will ich es mal sagen. Und deshalb habe ich in der vorigen Predigt auch das Thema gewählt, durchkreuzt. Ich habe Hals über Kopf entschieden, meine Selbstständigkeit aufzugeben und wieder ein normaler Lohnempfänger zu werden. Ich bin wieder in meinem Job, wo ich 15 Jahre schon aktiv war, eingestiegen. Ganz Hals über Kopf hat sich alles in ein paar Tagen abgewickelt. Und deshalb mein Thema in der vorigen Predigt durchkreuzt. Und ich habe es versucht, für mich zu verarbeiten. Ich bin halt ein Evangelist und irgendwie auch motiviert durch diese Predigt, dieses Themas durchkreuzt, habe ich versucht, ein Thema zu finden für den heutigen Sonntag. Und ich bin wieder auf diesem Thema gekommen, das Kreuz und unsere Berufung. Und ich möchte euch heute einladen, ich möchte euch heute mitnehmen, ich möchte mit euch gemeinsam heute dieses Thema vom Kreuz und der dadurch resultierenden Berufung etwas nachdenken. Wir fragen uns vielleicht, wenigstens einige von uns fragen sich vielleicht, was hat das Kreuz Jesu mit meinem Leben zu tun? Viele heutzutage, ich konnte heute Morgen nicht im Schlafzimmer mehr, meine Frau hat Nachtschicht und die hatte zwei Nachtschichten und ist dann 7 Uhr schlafen gegangen. Und nachher, als ich diese Predigt nochmal durchging, habe ich gedacht, ich habe ja lange Zeit immer so ein Kreuz hier hängen gehabt an der Kette, aber er hat mich gestört, deshalb, weil er dann gehackt hat und gepiekt hat und habe ich das weggelegt, aber konnte nicht mehr im Schlafzimmer, ich wollte das heute nochmal rausholen. Aber viele heutzutage tragen ein Kreuz an ihrer Halskette. Bei vielen Wohnungen, in vielen Häusern, auch in öffentlichen Gebäuden, hängen noch Kreuze an der Wand. Das Wort Kreuz begegnet uns in Redensarten. Wir sehen es in der Mühsal oder Not oder Leid, das wir manchmal durchmachen müssen, was uns manchmal Hals über Kopf trifft und wo wir dann durch müssen. Und wir sagen dann ganz schnell, ja, das ist mein Kreuz. Oder leider hat jeder so sein Kreuz zu tragen. Das sind so Redensarten, die man dann so kennt. Eltern segnen ihre Kinder mit dem Zeichen des Kreuzes. Oder wenn wir an den Fußball denken, auch an anderen Sporten, wenn die Spieler auf dem Feld laufen, kreuzen sie sich an und küssen, fassen auf den Boden und küssen den Boden und danken Gott. Das Kreuz ist für uns Christen ein wichtiges Zeichen. Und es ist irgendwie ein Segenszeichen, etwas Gutes, das wir dann mitnehmen und sagen und machen oder ja, tun. Als aber Jesus damals auf dieser Erde lebte und als er diesen Weg gegangen ist ans Kreuz, war es die schlimmste Hinrichtung, die es zu der damaligen Zeit gab. Wer gekreuzigt wurde, galt als von Gott verdammt. Und der Apostel Paulus wusste von dieser Schande, die Kreuzigung für Jesus Christus ausmachte und bedeutete. Und trotzdem verschweigt und beschönigt Paulus diese Tatsache nicht. Wir hören in seinem Wort oder in dem Wort Gottes, wo Paulus dann in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 bis 31. Ich werde erst einmal einen Teil lesen, nachher den anderen. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein gewandter Redner dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber, sagt Paulus, predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit, aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Paulus spricht über das Kreuz und er weiß genau, im furchtbarsten, im grausamsten Augenblick seines Lebens wurde Jesus nicht alleine gelassen. Jesus wurde an seinem schmerzhaften Weg in dem Tod getröstet und begleitet und gestärkt durch Menschen, die mit ihm gingen, die diesen Weg nach Golgatha an seiner Seite waren, die für ihn da waren. Und Gott war mit und durch diesen Menschen auch mit Jesus dabei. Wie schon gesagt, jeder von uns kennt das Kreuz und Leid im eigenen Leben oder im Leben von Verwandten, von Freunden, von Menschen, die uns nahe standen im Leben, die vieles durchmachen mussten. Wir fragen uns in solchen schweren Stunden dann oft vielleicht, wo ist da Gottes Kraft oder Gottes Weisheit? Während Leid und Trauer Kraft oder Trost erlangen kann und spüren darf, darf Gott dafür danken, denn unser eigenes Leben oder das Kreuz, das wir tragen müssen, das uns in diesem Moment aufgelegt wird, ist oft dann viel leichter zu tragen. Ich lade euch ein, versuchen wir daran zu denken, versuchen wir uns das in dem Bewusstsein hineinzurufen. Lassen wir unsere Gedanken an solche Gelegenheiten denken, wo Gott uns getragen hat, wo Gott liebe Leute, die uns am Herzen standen, die uns nahe standen, aus diesem Ausweg und aus dieser Situation einen Ausweg geschenkt hat und sie getragen hat, wo wir die Kraft bekamen, das Kreuz zu tragen und was uns Kraft, diese Kraft gegeben hat, Schwierigkeiten und Leid zu meistern. Unser Predigttext heute für diesen Sonntag führt uns in eine Hafenstadt, die heißt Korinth. Damals ein wichtiger Umschlagsplatz für den Handel zwischen Ost und West. Das antike Rom, oder das antike Korinth, besser gesagt, war eine blühende, aber auch eine korrupte und eine ziemlich berichtigte, sittlich heruntergekommene Großstadt. Meine Frau Anita und ich, wir waren vorigen Sonntag in Xanten und es ist echt beeindruckend, was die Römer zu jener Zeit, also vor Christi Geburt, schon anfingen aufzubauen und was sie damals so ganz ferne von ihrer Heimat Dortmund aufgebaut haben. Es ist interessant, heute anzuschauen und zu bewundern, was es für Bauten damals gegeben hat. Ähnlich eindrucksvolle Ruinen der Stadt auf dem Berg sind bis heute auch in Korinth zu beobachten. Der Apostel Paulus hatte die Gemeinde wahrscheinlich im Jahre 49 nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. 1,5 Jahre hatte er in Korinth verbracht. Die Gemeinde entwickelte sich sehr schnell und bekam sehr schnell sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Doch dann traten Probleme auf, wie der erste Korintherbrief zeigt, den Paulus vermutlich 6 Jahre nach dieser Gemeindegründung geschrieben hat. Der Glaube der Gemeinde war in großer Gefahr geraten, weil es rivalisierende Gruppen in der Gemeinde gab und sich immer mehr bildeten und es gab Missstände und große Unsicherheit in dem, wie man sich zu verhalten hatte. Im Abendmahl zum Beispiel, das damals als Gemeinschaftsmahl, vielleicht ein bisschen ähnlich, wie wir es in Gronau pflegen, gehalten wurde. In Bezug, wie man sich verhält, den Außenstehenden gegenüber als Gemeindeglieder. Also die Auferstehung Jesu wurde auf eine Art und Weise verleugnet. Für Paulus liegt die Ursache aller dieser Probleme und Missverstände ihres Glaubens in ihrem christlichen Glauben. Die Korinther verhielten sich überheblich, selbstgefällig und schauten auf andere herunter. Alles ist erlaubt, das war ihr Motto und danach lebten sie, danach strebten sie, danach planten sie alles. Paulus schrieb daraufhin diesen ersten Korintherbrief, um die Gemeinde auf das Zentrum des Glaubens hinzuweisen, auf das Kreuz Jesu Christi. Aus diesem Brief stammt unser heutiger Text. Und ich möchte uns diesen Text, den zweiten Teil unseres Textes, nochmal lesen. Aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 bis Ende. Seht doch eure Berufung an, Brüder. Nicht viele von Natur aus weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt. Damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung gemacht wurde, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus fordert die Gemeinde in Korinth einmal auf, wisst ihr was, liebe Gemeinde, guckt mal in eure Reihe. Schaut mal einfach in euch, unter euch und beguckt die Leute, die da sind. Beguckt mal, wer dazu gehört. Schaut euch das mal an, wer hier Christ ist, wer hier in euren Reihen sitzt. Die Bevölkerung war bunt gemischt und durch große gesellschaftliche Unterschiede gezeichnet in dieser Stadt Korinth. In der Gemeinde gab es, wie Paulus sich gut erinnert, Mitglieder. Aber das waren nicht die Weisen, es waren nicht die Gelehrten, die Gebildeten, nicht viele, die Einfluss und Macht hatten. Nicht viele, die aus vornehmen Kreisen stammten. Zur Gemeinde gehörten fast nur die Mitglieder aus den sozialen schwachen Schichten. Also Arbeiter, Sklaven, Frauen, Arme, Ungebildete. Kurz gesagt, solche, die fast gar nichts zu präsentieren hatten, wenn sie zu Gott kamen. Was will Paulus uns mit dieser Analyse sagen? Für Paulus war diese Zusammensetzung der Gemeinde ein Beweis für die Maßstäbe Gottes. Menschliche Maßstäbe, so zeigt diese Gemeinde, gelten für Gott auf keinster Weise. Gott beurteilt die Menschen, wie die er beruft, nicht nach Macht, nicht nach Ansehen, nicht nach Einfluss. Gott pfeift auf all das. Gott pfeift auf das, worauf Menschen ihren Status ableiten. Er wendet sich sogar viel lieber und eher denen zu, die nichts mitbringen. Worauf sie stolz sein könnten. Worauf sie sich Selbstbewusstsein ziehen. Es gibt bei Gott keine Leistungsvoraussetzungen. Gott macht aus dem, was nichts ist, wie es Paulus so schön formuliert, also aus dem, was nichts gilt, eine Gemeinde. Die Maßstäbe der Welt, an denen sich die Korinther massen, nach denen sie strebten und an denen sie sich auch von der Umwelt gemessen wurden, hat Gott alles verworfen. Sie spielen einfach bei Paulus und bei der Gemeinde, bei Gott selber, keine Rolle. Jeder Selbstruhm, jedes Beharren auf eigenen Verdienst, ich mache das, sicher ist es manchmal, wenn wir so viel machen. Und es gibt einige bei uns, die sehr viel machen. Sicher gibt es manchmal Frust. Es gibt Frust, weil viele einfach nur daneben herlaufen und fast nichts tun. Aber das befähigt uns nicht dazu, uns zu rühmen, was wir alles machen. Jeder Stolz auf religiöse Leistung wird durch das, was Paulus verkündet, handelnde Gottes im Wort vom Kreuz einfach durchkreuzt und weggemacht und zunichte gemacht. Damit die Menschen nicht sich und ihre Leistungen loben, sondern unseren lieben Gott. Auf Gott verwiesen werden. Gott, der der Urheber des Heils ist, ist der, dem Lob und Ehre gebührt. Wenn Menschen aus der Gemeinde sich rühmen, dann sollen sie das nicht um ihre eigenen Taten willen tun, sondern wegen den Taten Gottes. Denn Gott gibt ihnen den Wert, der alle menschlichen Maßstäbe übersteigt, unabhängig davon, ob wir was mitbringen, wenn wir in die Gemeinde kommen oder nicht. Liegt in dieser Botschaft nicht eine riesengroße Befreiung? Überall auf dieser Welt müssen wir uns bewähren, müssen wir beweisen, müssen wir jeden Tag und jede Woche neu, wenn wir auf Arbeitsstelle, wenn wir in der Schule sind, wenn wir studieren, wenn wir älter werden, uns beweisen. Oft in unseren Ehen müssen wir uns beweisen. Und bei Gott brauchen wir es nicht mehr. Wir brauchen Gott gar nichts zu beweisen. Wir haben in der vergangenen Woche in Zwolle gearbeitet und Fenster montiert bei einem Mann. Er ist schwer krank, hat sein Krankenbett im Wohnzimmer stehen und ist schwer krank und liegt den ganzen Tag da auf dem. Und wir sind da hingekommen und man denkt dann, solche Leute, weißt du, die sind ja dann sehr nett und sehr lieb und sehr anständig und zuvorkommend. Aber irgendwie hat er wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich ganz am Anfang wieder meiner Tätigkeit in dieser Firma war. Und er hat es ja nicht geschnallt, dass ich schon diese anderen beide, was meine Kollegen war, eigentlich mal eingeführt hatte und gelehrt hatte und die alles, was sie machen, eigentlich größtenteils abgeguckt haben, wusste er ja nicht. Er wusste, er hat irgendwie dann nur mitgeschickt im Gespräch, dass ich neu war. Und jeden Morgen, wenn wir wieder kamen, dann habe ich gesagt, guten Morgen, wie geht's die Herrschaft, gut geschlafen? Nein, überhaupt nicht, sagt er gleich den ersten Morgen, als ich kam. Ich sage, was haben Sie denn? Ja, die Leistung, was du da gemacht hast, die ist nicht gut, die kann ich nicht akzeptieren. Ja, ich sage, alles gut, die mache ich Ihnen wieder weg. Und nächsten Morgen kamen wir wieder und dann kam er wieder so an. Genau dasselbe, hat er aber irgendwas anderes. Aber immer war ich der Verursacher. Und den letzten Tag war ich ganz alleine da. Hat er genau dasselbe wieder gesagt. Und dann hatten wir aber Zeit, uns viel zu unterhalten. Dann hat er mir erzählt, dass er jetzt sterben würde. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das denn ist, ob er so wie in Holland oft Mode ist, dass er sich dann die Spritze geben wird, weil er dann so schwer krank war und dann, um sein Leben zu beenden. Nein, sagt er und so. Und dann habe ich ihm dann versucht, vieles zu erklären. Und wir haben echt gute Gespräche gehabt. Und dann mit einmal hat er ja dann Verschiedenes über mein Leben dann noch so erfahren, war die Welt wieder in Ordnung. Aber das ist das Problem. Wir sollen uns immer beweisen. Wir sollen immer zeigen, dass wir wirklich das beherrschen, was wir da angeben zu sein. Aber bei Gott brauchen wir das nicht. Vor Gott müssen wir nichts zu unserem Heil beitragen. Wir können es nicht einmal tun. Gott macht aus dem, was nichts ist, etwas, das vor ihm gilt und vor ihm Bestand hat. Ganz wichtig ist es für uns, dass wir erkennen lernen, dass wir aus unseren Werken gar nichts sind. Gott wird mir also nicht nach meinen Werken vergelten können. Nein, wir können nur bestehen und wir können einfach nur existieren vor Gott, wenn er uns nach seinen Werken vergilt. Wenn er uns nach seinen Werken beurteilt und verurteilt. Weil dann haben wir Jesus Christus vor uns. Und dann sieht er uns durch Jesus. Und nur dann, wenn wir dieses Gnadengeschenk erleben dürfen, also dann können wir auch gerecht werden. Also ich kann nur das ewige Leben erlangen, weil Jesus Christus den Weg ans Kreuz bis zum Tode gegangen ist und die Macht der Auferstehung erleben durfte. Jetzt noch einmal zurück zu unserer Zusammensetzung in der Gemeinde in Korinth. Könnte es wirklich sein, dass das die Voraussetzungen sind, nach denen Gott erwählt und beruft, Torheit, Schwachheit, Machtlosigkeit, Armut? Ist das das Idealbild für Christinnen und Christen, für Gemeinden, ja für die Kirche in Deutschland? Eine Kirche ohne Privilegien? Eine arme Kirche? Ist das die wahre Kirche? Die Gemeinde in Korinth, ist das ein Mustergemeinde? Wie stehen wir da, wenn wir das so sehen wollen? Wie können wir diesem Profil entsprechen? Wir dürfen eines nie aus dem Auge verlieren. Paulus schreibt diesen Brief ganz konkret an die Gemeinde in Korinth. Aber wenn wir an die Gemeinde hier in Deutschland, wenn wir an unsere Lokalgemeinde denken und umschauen, wenn wir in die Kirche in Deutschland schauen, dann können wir uns irgendwie nicht identifizieren mit diesem Bild. Bei uns sind viele mit Einfluss in der Gemeinde. Wir haben wohlhabende Leute in unseren Kreisen. Die vielfältige Möglichkeit der Gestaltung haben wir, wo Leute ganz wichtig sind, angesehen und gebildet. Die anderen, von der die Gemeinde in Korinth spricht, die Armen, die ganz in unterste Schicht sind, die Verlierer, die offensichtlich Armen, finden wir in unserer Gemeinde überhaupt gar nicht. Was kann Paulus uns also sagen wollen? Spricht er auch zu uns heute Morgen? Oder sind wir hier außen vor? Hat dieser Text nichts mit uns zu tun? Man kann es nur so verstehen, dass Bildung, Reichtum, Einfluss und Macht sind für Gott keine Voraussetzungen, Christ zu werden. Die Korinther Gemeinde ist kein Idealbild von Kirche, sie ist nur ein Beispiel dafür, wie Gott unsere Maßstäbe und Werteskalen auch ganz anders einsetzt. Die Frage an uns ist, wie bewerte ich mich selber? Nach Gottes Maßstäben oder nach den Maßstäben dieser Welt? Sollten wir nicht gerade in der Gemeinde eher die Maßstäbe Gottes zum Zuge kommen lassen? Die den Menschen nicht nach äußeren Kriterien beurteilen? Und sollten wir nicht dieses gerade auch in den Gemeinden ganz oft leben, dass nicht der oder die ein bestimmtes Handy oder ein bestimmtes Auto oder einen bestimmten Urlaub mehr machen können, etwas mehr Ansehen haben? Oder eine gewisse berufliche Stellung oder einen Titel oder vielleicht noch mehr Titel wie einen haben? Dass die mehr wissen und mehr zu sagen haben? Dessen Wort und dessen Errungenschaften gelten vor Gott hinsichtlich der Berufung zum Glauben gar nichts. Gott allein gilt der Ruhm, und weil er jedem Menschen in Jesus Christus Gerechtigkeit schenkt. Vielleicht ist dieses manchmal leichter anzuerkennen, wenn man aus menschlicher Sicht nicht so viel vorzuweisen hat. Aber wir, die wir keine arme Gemeinde oder arme Kirche sind, lade ich heute ein. Lass uns auf jeden Fall eine Kirche und eine Gemeinde für arme Leute sein. Für die Erniedrigten, für die Leidenden, für die, die suchen. Damit wir da sind, wo Gott seine Menschen, seine Mitglieder, seine lieben Kinder sucht. Es geht also darum, sich selbst einzuschätzen aus der Sicht Gottes und das, was Gott uns an Möglichkeiten schenkt, einzusetzen Gottes Lob. Die Weisheit, Gerechtigkeit, Erlösung und Heilung ist das, wie Paulus es uns heute Morgen versucht klarzumachen, was Jesus uns durch den Tod am Kreuz brachte. Ja, und das ist das, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. An ihm erkennen wir die Umkehr aller menschlichen, gerühmten Maßstäbe. Gott hat sie leibhaftig an Jesus Christus, seinem Sohn, gebracht. Jesus Christus war vor allem bei den Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Wenn ich an The Chosen denke, die Filme, die ich da gesehen habe, also unglaublich, wie er Shiloh-See oder wie der heißt, der 38 Jahre dort gelegen hat, wie er den da besucht und was das für ein Siffloch ist. Er war ein Gottessohn, der als schwaches Kind auf diese Erde kam und nicht als König, nicht als Herrscher, nicht als mächtiger Mann. Diese Botschaft ist sehr wichtig für uns. Diese Botschaft zeigt uns, es geht auch ganz anders. Wie das schon anfängt, da soll einer die Welt retten, landet als Sohn Gottes auf dieser Erde, in einer Futterkrippe, als kleines, in Wehen geborene Baby in Windeln gewickelt. Und Gott leistet sich noch einen echten Kracher dabei. Er schickt diese Kunde nicht den Reichen, nicht den Königen, nicht den Theologen, nicht denen, die die Wahrheit kundtun wollen und alles umkrempeln. Nein, er macht es auf seine Weise und durch seine Engel und zu den Geringsten des Volkes, ja zu den Hirten auf dem Felde. Und aus dessen Mund musste das Volk es erfahren. Die Kunde von der Ankunft des Retters geht glatt vorbei an allen wichtigen Leuten. Wie wir heute sehen, hat es auch gut funktioniert. Obwohl der Kaiser nichts erfährt, obwohl der Statthalter Kyrenius nichts weiß, auch nicht der hohe Priester, nimmt eine Weltreligion in einem Schuppen, in einem Pferdestall oder in einem Kuhstall seinen Anfang. Die Geschichte eine Wende. Es wird in Zukunft immer heißen, vor Christus oder nach Christus. Es geht im Leben offenbar auch anders voran als über die den Menschen so geläufigen und so beliebten Wegen, Institutionen oder Geld oder Glücks des Moments, des Augenblicks, wie es im Geschäft oft heißt, das genau ist die Botschaft: Jesus Christus kam auf diese Welt als ein kleines Baby, in voller Abhängigkeit von seinen Eltern, durfte aufwachsen, in die Welt kennenlernen und in allem, was sie ihm irgendwie zu bieten hatte, hat früh seinen Vater verloren, musste als Ältester der Familie die Familie ernähren, hat mit ungefähr 30 Jahren seine Berufung angefangen, hat Jünger berufen, hat sie gelehrt, hat mit ihnen gelebt. Genau das, was Benno wegen der Bibelschule sagte, die Ausrichtung, hat mit ihnen gelebt, hat ihnen es gezeigt, hat Jüngerschulung gemacht. Hat dann den Weg ans Kreuz gewählt, weil es für ihn und für die ganze Menschheit keinen anderen Weg gab, den freien Zutritt zu Gott zu ermöglichen. Wenn auch Petrus noch ganz bemüht war, wie wir in unserer vorigen Predigt gehört haben, Jesus es auszureden, diesen Blödsinn von am Kreuz zu gehen, ist Jesus diesen Weg gegangen und hat die Tür zum Vater im Himmel geöffnet. In Johannes 14, Vers 6 heißt es: Ich bin der Weg, Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Deshalb, liebe Gemeinde, möchte ich zum Schluss kommen und euch heute einladen, euch Gedanken darüber zu machen, mit mir gemeinsam diesen Weg zu gehen. Wer dieses noch nicht bewusst in seinem Leben entschieden hat, wer einfach zum Gottesdienst kommt, weil es eine gute Atmosphäre ist, weil es so lieb und nett ist hier, weil es so warm ist, weil wir einen schönen Kaffee vorher kriegen, lade ich heute ein. Jesus Christus möchte dir heute ganz nahe sein. Er möchte heute dir die Hand reichen und mit dir in Zukunft diesen Weg gehen.